Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Ernährungswissenschaftler und Buchautor Dr. Malte Rubach ist Leute-Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Erstmal schönen guten Morgen, herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Sie sind gestern aus München angereist, haben im Hotel übernachtet und ich muss jetzt einen Ernährungswissenschaftler fragen, haben Sie überhaupt was Gutes zu essen bekommen im Angesicht von geschlossenen Restaurants zum Beispiel?
Also im Hotel gab es ein Lunchpaket, das wir teilweise zum Frühstück gegessen haben.
Teilweise heißt, und, war nicht so der Knaller.
Das Nutella-Brötchen wurde gegessen und ein Orangensaft getrunken.
Okay.
Und einen Kaffee gab es auch noch.
Mensch, und sonst gibt es so tolle Buffets, ja. Alles vorbei im Moment, ne?
Wobei ich ehrlich sagen muss, selbst wenn es dann ein tolles Buffet gibt, dann ende ich meistens doch bei Müsli.
Ja.
Und Saft und Kaffee, von daher.
Aus Lust oder weil Sie das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht für wichtig halten?
Nee, es ist dann einfach schön vorbereitet alles. Sozusagen ein Birchermüsli oder sowas. Mm. Und dann gibt es ja häufig noch so Schalen voller Samen und Nüssen und da kann man einfach aus dem Vollen schöpfen.
Und damit gesund alt werden, hoffentlich.
Das können wir noch diskutieren.
Sie sind Jahrgang 80, haben also noch einiges vor sich.
Ja.
So, und wenn ich nochmal an die Corona-Reiseerfahrung denke, was haben Sie gestern Abend gegessen? Restaurants zu. Und
Restaurants
Sie werden keinen
zu?
Gaskocher mitgebracht
genau.
haben, vermute ich mal. Ne?
Wäre auch noch eine Möglichkeit als Selbstversorger. Aber also wir haben zwischendurch tatsächlich auf einem Autohof einen Burger King gefunden, der geöffnet hatte im Drive-In.
Sauber.
Und danach habe ich ein bisschen volles Gefühl gehabt, aber
okay, damit ist der Werbeeffekt jetzt sozusagen, der Schleichwerbeeffekt, den Sie natürlich gar nicht jetzt erreichen wollten, dann gleich wieder weg.
Der ist weg,
ist aber interessant, dass ein Ernährungswissenschaftler sich Fastfood-mäßig dann bedient auf Reisen auf der Autobahn.
Fastfood an sich ist ja nicht gesundheitsschädlich. Ja. Das geht halt darum, genauso wie bei Müsli oder bei Nutella-Brötchen oder sei es eben Fastfood, dass man nicht jeden Tag Fastfood isst, sondern dass man abwechslungsreich und ausgewogen isst. Das heißt also, auch wenn wir von Fastfood sprechen, das ist ja nicht nur eine Burgerkette, sondern das kann auch ein Restaurant sein, das to go ein schönes Risi-Bisi anbietet oder ein Salat. Es gibt ja genug auch andere Ketten, die irgendwelche healthy Snacks anbieten, also die betiteln das zumindest so. Mhm. Auch das sollte man halt nicht jeden Tag essen, sondern wenn ich da einmal hingehe, dann ist das in Ordnung oder meinetwegen auch zweimal, wenn es sein muss. Aber ansonsten sollte ich halt jeden Tag ein bisschen was aus der Kiste der Auswahlmöglichkeiten nehmen.
Aber dass Sie hinterher so ein leichtes Völlegefühl hatten nach dem Fastfood-Erlebnis, ist das schon ein Zeichen in die Richtung, dass es vielleicht ja dann doch schon fast wieder ein bisschen viel war?
Nee, das liegt, glaube ich, eher daran, dass man so lange sitzt, ja, und sich nicht bewegt. Als jetzt an einem Menü, ja, das man da isst. Wobei ich dann immer empfehle, auf jeden Fall natürlich die Light-Getränke zu wählen, um einfach schon mal die Zuckerkalorien einzusparen und wenn möglich auch von der Pommes auf den Salat umzusteigen. Es gibt ja inzwischen wirklich die Möglichkeit, überall zu personalisieren, wie man sagt. Und es ist alles halb so dramatisch, wie es häufig anklingt, ja, sondern man muss, wenn man diese Phrase sagen darf, auch die Kirche mal im Dorf lassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das Geheimnis des gesunden Alterns heißt das Buch, das der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach geschrieben hat, der heute Leute-Gast ist hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Es gibt ernährungswissenschaftliche Bücher, auch die sowas versprechen, gesundes Altern wie Sand am Meer. Wo heben Sie sich selber ab über diese vielen anderen Konkurrenzprodukte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es genau meine Absicht ist, nämlich über Mythen aufzuklären. Also wie auch mit meinen anderen Büchern, zum Beispiel über Milch oder Kaffee oder Reis. Ja, das eine wird von den Milchgegnern, das andere von den Kaffeegegnern, das andere von den Low-Carb-Fanatisten als Teufelszeug abgetan. Und bei Ernährung und Altern gibt es ähnlich viele Mythen. Zum Beispiel das Intervallfasten. Ja, da wird dann erzählt, nur weil da für 2016 für dieses Phänomen der Autophagie ein Nobelpreis verliehen würde, wo man weiß, dass eben auch abgehalfterte Zellen dann vom Körper verstärkt selbst verdaut werden, wenn man ein bisschen fastet, wird dann so getan, als würde man nun länger leben. Dabei ist das natürlich bis heute kaum bewiesen oder ist gar nicht beweisbar.
Ich habe immer ein bisschen mit leicht schlechtem Gewissen mich sämtlichen Fastereien verweigert. Kann ich also jetzt sagen, Mensch, klasse, richtig gemacht.
Also mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit werden Sie auch ohne Fasten im Durchschnitt 80 Jahre alt. Ob Sie bis dahin genießen genießen oder verzichten, ist halt ihre Entscheidung. Denn wenn Sie ja testen wollen, ob Ihr Intervallfasten das Leben verlängert oder einen verjüngt, dann müssten Sie eine Studie durchführen, die quasi über einen kompletten Lebenszyklus mehrerer hunderttausenden Menschen geht, um das zu belegen. Also Versprechungen in dieser Richtung in populärwissenschaftlichen Ratgebern sind im Endeffekt nichts als Augenwischerei.
Okay, was für Mythen haben Sie dann noch zerlegt?
Also es gibt ja auch den Mythos der Blue Zones. Also das haben auch jetzt auf den Bestsellerlisten diverse Bücher und Protagonisten auf YouTube und natürlich auch der Urheber dieses Mythos, Dan Büttner, der hat da damals einen Bestseller in den USA geschrieben.
Blue Zone wie blaue Zone?
Wie blaue Zone. Genau? Das ist so entstanden, dass man damals geschaut hat, wo leben denn auf der Welt die meisten Hundertjährigen? Und da hat man dann gewisse Zonen entdeckt, also geografische Zonen, wo ich ja auch im Buch näher drauf eingehe. Das sind zufällig alles Inseln oder Halbinseln oder auch kulturelle, soziokulturelle Inseln, wie in Kalifornien, diese Adventistengemeinde. Und dann haben halt die Forscher damals die auf der Weltkarte mit einem blauen Kreis eingekreist angeblich und dann haben sie die Blue Zones genannt. Der Punkt ist nun, dass da alle möglichen Studien durchgeführt wurden und durchaus von seriösen Wissenschaftlern. Allerdings wird auch unter anderem dort die Ernährungsweise natürlich untersucht. Und hier gerade auch in Deutschland sind dann sehr schnell andere Autoren und häufig auch nicht Ernährungswissenschaftler, sondern sind einfach Wissenschaftsjournalisten, die halt eine schnelle Story schreiben, dabei zu erklären, dass die Ernährungsweise für dieses hohe Alter verantwortlich wäre oder zumindest natürlich mitverantwortlich. Aber es wird so dargestellt, als müssten wir jetzt zum Beispiel die lila Süßkartoffel auf Okinawa essen oder das Olivenöl aus Sardinien, das sind solche Blue Zones, ja. Oder uns ernähren wie die Adventisten in Kalifornien, was natürlich absoluter Humbug ist.
Oder viel Fisch, wie auf irgendeiner Südseeinsel zum Beispiel.
Ja, genau. Fisch kann auch durchaus, ist natürlich ein Lebensmittel, das ernährungsphysiologisch wertvoll ist, aber auch keine dieser Gemeinden oder Blue Zones ernährt sich ja nur von Fisch. Im Gegenteil, also es ist ja so, das habe ich in meinem Buch analysiert, wenn man sich einfach die Länder, also nicht die Blue Zones, wo ja vergleichsweise wenig Menschen leben, sondern ganze Länder, wo die Menschen die höchste Lebenserwartung haben, ansieht. Und das ist jetzt an der Hand abgezählt, mit Ausnahme von Sonderverwaltungszonen wie Hongkong oder Macau, ist das eben Japan und dann kommt die Schweiz, dann kommt Spanien, Italien, dann kommt noch aus Australien und Norwegen dazu. Das sind alles Länder, wo die Lebenserwartung am höchsten ist. Die essen durcheinander alles Mögliche, aber keiner isst seit 1960 irgendwie sehr viel Fisch. Das machen vielleicht die Japaner, aber die Schweizer mit Sicherheit nicht und die werden fast genauso alt wie die Japaner.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben in Ihrem Buch Das Geheimnis des gesunden Alterns auch ein großes Gewicht gelegt auf die Milch. Und auf die Gesundheit der Milch. Ich habe jetzt so Experten oder vielleicht sogenannte vermeintliche Expertenstimmen im Kopf. Da heißt es, Milch ist im Grunde genommen ein Aufbauprodukt, das ja in erster Linie dafür da ist, Kälber oder halt anderes Kleintier aufzuziehen. Natürlich auch Babys aufzuziehen mit Muttermilch. Aber für einen Erwachsenen ist das eigentlich kontraproduktiv. Das Einzige, was noch wächst, sind möglicherweise Krebszellen. Mhm. Mal ganz platt zusammengefasst, die mutmaßlich oder nur vermeintlich negative Wirkung der Milch. Welche Erkenntnisse haben Sie?
Also das ist wirklich eine ganz schreckliche Nachricht, die da verbreitet wird. Ich habe vor 2 Jahren das Buch Der Ernährungskompass gelesen, das ja ein absoluter Bestseller ist. Und dort breitet der Autor unter anderem genau diese Botschaft aus, auf 6 Seiten mit 14 Literaturquellen, was natürlich bei weitem nicht die Faktenlage abdeckt. Aber ich erwähne das, weil das Buch hat sich schon über 500.000 Mal verkauft. Und nicht nur dieses, sondern auch vielfach Bücher von veganen Ärzten oder von anderen Menschen, die vielleicht nicht so eine hohe Auflage erreichen, aber genau eben diesen Mythos in die Welt setzen. Der Fakt ist, ja, Milch enthält Wachstumsfaktoren, auch Wachstumsfaktoren, die auch in uns Menschen natürlicherweise vorkommen. Aber es gibt 3 Punkte, die man beachten muss, warum das überhaupt keine Schreckensnachricht ist. Leider verbreiten sich Schreckensnachrichten aber schneller als positive Nachrichten.
Jetzt gibt es ein bisschen
Biologieunterricht. Ja, aber ganz wirklich in Kürze. Erstens, diese Wachstumsfaktoren werden alleine schon durch die Pasteurisierung, was ja jede Milch ist, es sei denn, man trinkt Rohmilch, was man sowieso nicht unbedingt machen sollte, und auch durch Fermentation schon zur Hälfte bis fast vollständig dezimiert. Das heißt, das, was da vielleicht noch übrig ist, muss erstmal noch durch den Magen, dort wird Eiweiß ja durch sogenannte Proteasen, das sind Enzyme, die Eiweiß abbauen und diese Wachstumsfaktoren sind kleine Eiweißbauteile, abgebaut, weiter abgebaut. Dass da irgendwas im Blut ankommt, ist bis heute wissenschaftlich noch niemals gezeigt worden. Zweitens, das, was wir sowieso im Blut haben, schwankt schon derart, rein physiologisch, alleine bei Frauen durch die Monatsregel und bei Männern natürlich nicht durch die Monatsregel, aber rein physiologisch und auch übers Alter hinweg, derart in solchen Bereichen, dass wenn noch irgendwas von dem Gehalt in der Milch ankommen würde, mit Sicherheit keine Auswirkungen hat auf die menschliche Physiologie. Und der dritte Punkt ist Krebs. Ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Wenn irgendeiner behauptet, hier käme es auf ein Lebensmittel an, dann ist das schlichtweg unseriös im höchsten Maße. Und wer das verbreitet, dem sollte eigentlich entweder redaktionelles Schreibverbot erteilt werden oder einfach schlichtweg begegnet werden.
Und wenn Sie sagen, dass vieles verschwindet durch die industrielle Aufbereitung der Milch, was ist an Gutem denn noch drin?
Ja, ziemlich viele Sachen. Also vorneweg, niemand muss Milch trinken, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Wenn er da aus ethischen Gesichtspunkten oder einfach es schmeckt nicht ein Problem mit hat, ist das völlig in Ordnung. Man kann sämtliche Nährstoffe, die der Körper braucht, auch durch eine pflanzliche Ernährung aufnehmen, außer vielleicht Vitamin B12 in den Mengen und Jod, weil Jod ist inzwischen auch in hohem Maß in Milch enthalten. Aber Vitamin B12 übrigens auch nicht in Milch unbedingt, eher in Fleisch. Aber niemand muss Milch trinken. So, das mal vorneweg. Aber Milch ist nach wie vor der allerwichtigste Kalziumlieferant. Und zwar nicht nur bei der deutschen Bevölkerung, sondern weltweit. Mhm. Vor allem auch natürlich bei Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Stichwort Knochengesundheit.
Stichwort Knochengesundheit. Ja. Das alleine bringt allerdings auch nichts, sondern man muss sich natürlich auch bewegen. Die Belastung spielt eine Rolle und man muss auch genügend Vitamin D bilden. Also nur Milch macht nicht glücklich. Aber Milch enthält, wenn man es mal vergleicht mit Sojamilch, von 17 relevanten Nährstoffen, die mengenmäßig in der Milch vertreten sind, also Vitamine, Spurenelemente, und auch Mineralstoffe. Da enthält eine Sojamilch gerade mal in 5 Fällen fast ähnlich viel und in 2 Fällen etwas mehr. Aber in 12 Fällen so gut wie gar nichts oder weniger. Das heißt also, die Nährstoffdichte in Milch ist unglaublich hoch. Deshalb ist es ja auch für ein neugeborenes Säugetier das wertvollste Lebensmittel oder Nährmittel, besser gesagt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn es den Zivildienst nicht gegeben hätte früher, die Älteren erinnern sich, dass junge Männer 18 Monate, 20 Monate, später glaube ich noch 15 oder 12 Monate, ich weiß nicht, wie viel es bei Ihnen waren.
11.
11 nur. Mhm. Ach, bei mir waren es noch 20.
Die schönsten 11 Monate meines Lebens.
Ja, ich fand es auch gut. Sie waren im Seniorenheim und wenn Sie das nicht gemacht hätten, hätte es wahrscheinlich dieses Buch nicht gegeben und wir würden dort nicht miteinander reden.
Das
Welche
ist
Eindrücke haben Sie damit genommen?
Ja, ich durfte ja als Zivildienstleistender eine Stationsküche verwalten. Also ich musste immer Frühstück und Abendessen für die Herrschaften zubereiten tatsächlich und mittags sozusagen aus der Großküche das Essen heranschaffen. Und ich habe halt einfach noch, ich war noch auf einer Station, wo die Menschen relativ fit waren. Und es war aber auch da schon erkennbar, dass wirklich von bettlägerig bis, die Menschen konnten, wenn sie wütend waren, auch mal wollten fast schon mit einem Tisch nach einem werfen. Also die hatten noch enorme Power.
War noch fit, ja.
Und umgekehrt war dann, das war die oberste Etage und nach unten ging es auch, jetzt sinnbildlich bergab, in Anführungsstrichen, weil danach kam schon eine Demenzstation, wo ich auch mal ein paar Wochen gearbeitet habe. Und ganz unten war es dann zwar wieder etwas besser, deshalb stimmt es jetzt nicht so ganz, nach unten ging es bergab. Da waren auch noch einige, das war so eine Mischung von fitten und auch teilweise demenzerkrankten Personen. Und ich habe mich damals gefragt, wie kommt so ein großer Unterschied zustande? Ja. Und ich habe ja danach angefangen.
Sprich, dass die einen so gesund alt werden und irgendwie saftig, kräftig alt werden und andere im Grunde genommen Schatten ihrer selbst sind.
Ja, genau. Ja.
Haben Sie schon als Zivi gefragt?
Das habe ich mich gefragt und dann wollte ich ja Medizin studieren eigentlich. Und damals war mein Numerus Clausus aber nicht ausreichend. Und dann konnte man Ernährungswissenschaften beginnen in Gießen. Und dann hätte ich ein halbes Semester, also er war gut genug, damit ich nur ein halbes Semester warten musste, konnte man noch zur Medizin wechseln, weil die ersten Semesterkurse sich fast überschnitten haben mit der Humanmedizin. Wir hatten auch viele mit den Humanmedizinern gemeinsam. Und dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert und mir gedacht, Naja, eigentlich wollte ich ja gar kein Arzt werden, sondern mich interessierte nur ja der Körper, die Physiologie des Körpers. Ja. Dann bin ich bei Ernährungswissenschaften geblieben, das war stressfrei und macht mich heute noch glücklich.
Und haben Sie die Antworten insoweit fortentwickelt, dass Sie heute sagen würden, es müsste eigentlich gar nicht mehr sein, dass Menschen so in sich zusammenfallen im Alter?
Ja, also es ist Wahnsinn eigentlich, was möglich ist, allerdings nicht mit den schon mehrfach angemerkten Mythen, die da in der Regel verbreitet werden, wo dann irgendjemand ein Büchlein schreibt. Ich schreibe auch Bücher, ich weiß, aber nicht mit irgendwelchen Nonsensversprechen. Sondern es ist ziemlich simpel, das Geheimnis des gesunden Alterns. Es gibt gerade für Deutschland eine schöne Studie vom Deutschen Krebsforschungszentrum im Rahmen der sogenannten EPIC-Studie. Das ist eine europaweite Studie. Und die haben dafür in Deutschland eine Beobachtungsgruppe gehabt mit ein paar tausenden Teilnehmern, Männern und Frauen. Und die haben halt herausgefunden, wenn man sich einigermaßen Alltagsbewegung verschafft, mehr als 5 Stunden am Tag, wenn man nicht raucht, wenn man möglichst wenig Alkohol konsumiert, und zwar unter ja, einem Gläschen Wein und einem Gläschen Bier vielleicht am Tag, nicht zu viel Fleisch isst, ausreichend Obst und Gemüse und auch noch ein bisschen soziales Umfeld berücksichtigt, dann kann man in Deutschland theoretisch 88 Jahre alt werden. Und das gilt für Männer und Frauen, ja, obwohl Männer ja gerade durchschnittlich etwas weniger Lebenserwartung haben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben sich auch eine Menge beschäftigt mit dem, was so über Corona und Ernährung als Zusammenhang im Internet grassiert und, glaube ich, da auch viel Unsinn entdeckt. Ne?
Ja, das ist absolut richtig. Also dieses kleine Büchlein, das ist ja im Selbstpublishing erschienen. Das ist für einen Verlag relativ uninteressant, aber das mache ich zusammen mit unserem Think Tank, den wir gegründet haben 2016. Und da geht es eigentlich nur darum, Informationen zu vermitteln, die auch überall öffentlich zugänglich sind, nämlich was wäre denn eine sinnvolle Vorratsliste für sowohl
Klopapier, Vegetarier. Sowieso, aber an essbaren
Dingen. Genau, also ein Klopapier-Sandwich kann man natürlich jederzeit essen, aber echte Lebensmittel, da gibt es tatsächlich vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vorbereitete Listen seit Jahren. Die wurde 2015, 16 das letzte Mal aktualisiert, gibt es auch für Vegetarier inzwischen. Ein Veganer müsste halt das ein oder andere noch austauschen, aber das reicht dann für 10 Tage für eine Person.
Was wir aber eigentlich gar nicht gebraucht haben.
Was wir eigentlich gar nicht gebraucht haben.
Ja. War Ihnen das von vornherein klar, dass wir sowas nicht brauchen oder haben Sie es befürchtet?
Also ich habe keine Hamsterkäufe getätigt und hatte auch genug Klopapier im normalen Kaufzyklus im Haus. Es ist einfach ein psychologischer Selbstverstärkungseffekt, wenn die Menschen leere Regale sehen, weil an einem Tag die doppelte Menge zufällig gekauft wurde wie sonst. Und dann denkt der Nächste, ich muss auch mich jetzt dran halten.
Und im Hinblick auf den Unsinn, den Sie da auch gesehen haben im Netz, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen den Corona-Folgen für unser Leben und der Ernährung, die wir irgendwie möglicherweise anpassen müssten?
Also es gibt eine, auf die komme ich gleich. Was an Unsinn verbreitet wird, betrifft vor allem jetzt den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln. Es werden diverse Tipps zum Immunboosten aufgegeben, also auch teilweise von Ärzten. Also ich nenne auch einmal einen Kanal, zum Beispiel von Dr. Petra Bracht, einer Ernährungsmedizinerin, die auf YouTube immer wieder Videos schaltet, wo sie dann empfiehlt, mit Intervallfasten jetzt das Immunsystem zu stärken, mit veganer Ernährung jetzt das Immunsystem zu stärken. Ich sag mal, wenn man jetzt in der Zeit, wo das Immunsystem nicht anfällig sein sollte, dann würde ich eben genau das nicht tun zu diesem Zeitpunkt. Aber es werden teilweise eben von Menschen mit medizinischer Ausbildung, auch teilweise Ernährungsausbildung, Empfehlungen gemacht.
Die das heißt, es ist kein Plädoyer gegen vegane Ernährung, aber ein Plädoyer dagegen, jetzt in Corona-Zeiten auf vegan umzustellen, für eine vermeintliche Immunboosterei.
Genau, da muss man sich mit auskennen und auch wirklich seine Ernährung zusammenstellen können. Was geht, ohne Frage, aber jetzt so etwas zu empfehlen, ist völlig abwegig.
Und was hilft? Wie stärkt mir unser Immunsystem in Corona?
Drei Punkte, die ich auch in meinem Buch erläutere. Nach wie vor, eine Nährstoffversorgung erreicht man am besten mit einer ausgewogenen Ernährung. Erster Punkt. Zweitens Bewegung. Das hält auch das Immunsystem fit. Das stimuliert auch Immunzellen. Und das Dritte ist ganz wichtig, ausreichend Schlaf. Und das ist nichts Ungewöhnliches, nichts Neues. Und deshalb wahrscheinlich würde sowas auch gar nicht
die man wunderbar erreichen. Die man wunderbar umsetzen kann, ja, in diesen Zeiten. Die
aber mit Angst kann ich eben auch Aufmerksamkeit schüren und sagen, ja, ihr müsst jetzt Vitamin D nehmen, ihr müsst jetzt Vitamin C nehmen oder was auch immer. Und dann haben manche Leute aus Angst eben den Impuls, das jetzt eben mit dem nächsten Klick im Internet zu bestellen. Aber es ist vollkommen unnötig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dr. Malte Rubach, Ernährungswissenschaftler und Buchautor, ist Gast und hat zu seinem Buch Das Geheimnis des gesunden Alterns so eine Art Mini-Fragebogen auch entwickelt. Da kann man also rauslesen, wie viel Lebensjahre man gewinnt oder verliert durch eine bestimmte Verhaltensweise im Hinblick auf gesundes Altern. Wir gehen davon aus, ein Mann wird 79, durchschnittlich, also auch ich, vielleicht älter, vielleicht jünger. Erster Fall, Alkohol, finde ich sehr spannend. Wenn ich weniger als beispielsweise 200 Milliliter Wein durchschnittlich trinke, verliere ich kein Lebensjahr. Eine Frau, da ist die Grenze schon bei 50.
Ja.
Wie kommt das denn?
Also das liegt daran,
das alte Klischee bewiesen, dass Männer mehr vertragen als Frauen. Ich dachte, das stimmt gar nicht.
Ja, das ist leider kein Klischee. Das ist ein physiologischer Grund, der dahinter steckt. Und zwar deshalb, weil Männer im Durchschnittlich etwas größer sind und auch etwas schwerer. Und rein pharmakokinetisch verteilt sich damit die Menge Alkohol im Volumen des Körpers etwas besser, sodass die Konzentration geringer ist. Und das bewirkt dann, dass auch die schädlichen Eigenschaften des Alkohols nicht so schnell zum Tragen kommen, weil es ist ja immer alles eine Frage der Dosis.
Interessant ist auch, zweites Thema, Rauchen. Wenn man nie geraucht hat, null Lebensjahre Verlust, macht Sinn, trifft also bei mir zu. Wenn ich mehr als 10 Zigaretten täglich rauchen würde, verliere ich 9 Lebensjahre, mein lieber Schwan, eine Frau nur 7.
Ja. Das ist auch jetzt eher ein statistischer Grund. Das liegt daran, dass eben rein statistisch Frauen ja etwas älter werden. Ja. Das liegt zwar wiederum auch an vielen anderen Faktoren nicht. Das sind keine natürlichen biologischen Faktoren. Das hat eine Klosterstudie bewiesen, wo Männer und Frauen den gleichen Lebensstil verfolgen. Aber Frauen können allgemein hin dadurch, dass sie sowieso schon etwas älter werden, nicht so viele Lebensjahre einsparen.
Ach so, macht auch Sinn. Genau, 79 beim Mann, 83 bei der Frau. Nächstes Thema Körpergewicht. Und da lese ich, relativ geschlechtsübergreifend, Untergewicht ist eigentlich schlimmer für die Lebenserwartung als Übergewicht.
Woran liegt das? Genau, das ist korrekt. Das ist ein Zusammenhang, der auch häufig verloren geht in vielen populärwissenschaftlichen Ratgebern. Klar ist Übergewicht auch ein Problem, weil wir einfach damit diese Zivilisationskrankheiten maßgeblich das Risiko dafür erhöhen, ja, mit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, auch Demenz, generell neurodegenerative Erkrankungen. Aber Untergewicht ist ein Faktor, der den Körper A in ein Energiedefizit oder häufig ein Energiedefizit bedeutet und auch ein Proteinmangel. Und gerade bei älteren Menschen ist es ja wichtig, dass sie auch den sowieso natürlichen Schwund an Muskelmasse etwas verzögern, einmal indem sie ausreichend mit Protein versorgt sind. Deshalb sagt man auch, die können statt den normal empfohlenen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ruhig auf 1 Gramm bis 1,2 Gramm gehen und sollten aber auf jeden Fall auch ein gesundheitsförderliches Krafttraining durchführen. Weil nur durch Belastung wächst der Muskel, nicht weil man irgendwie ein Pülverchen einnimmt. Und Kraftsportler, das sei noch gesagt, die keinen Leistungssport betreiben, brauchen kein Proteinsupplement.
Wir reden hier natürlich nicht nur über Ernährung, wir reden auch über Lebensstil, über Genuss auch. Kein ganz unwichtiges Thema. Also hier in Ihrem Test ist noch Bewegung und Ernährung ein Thema mit der nachvollziehbaren Geschichte, dass in Maßen beispielsweise Ernährung eine gute Geschichte ist. Wie gesund ist Genuss? Beispielsweise ein Schokolädchen nach dem Essen.
Also das ist super. Wenn es ein Schokolädchen ist oder ein Schokolädchenstückchen, es ist einfach so, der Mensch ist ein Genusstier letztlich, weil das, was wir als Genuss empfinden, sind ja die Trigger, die uns vor schon Jahrhunderttausenden gezeigt haben, was für uns zum Überleben wichtig ist. Und das ist nun mal Energie und die wird uns durch einen Süß- oder auch Fettgeschmack signalisiert. Es gibt auch inzwischen einen Fettgeschmackszellen sozusagen. Und das andere ist, dass diese Trigger uns auch heute noch im Alltag letztlich ein bisschen immer auf die Fährte und manchmal auf die falsche, zu viel Fährte führen. Aber da gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zwischen auch Geschmack und Geruch, was wir häufig alle nur unter Geschmack, wenn wir sagen, es schmeckt gut, bezeichnen, nämlich, dass alle Aromen ja in der Nase wahrgenommen werden. Und das, was wir als Aroma wahrnehmen, durch die Nasen, durch die Riechrezeptoren, da gibt es 350 Stück, das geht mit dem Alter verloren natürlicherweise. Ein 70-Jähriger hat, wenn er die nie trainiert hat, weil er immer nur Fertigessen und nie selbst gekocht hat zum Beispiel, dieses Geruchsempfinden nicht mehr hat, der versteigt sich vielleicht sehr schnell auf süß und salzig. Und das ist natürlich wieder verbunden mit einem Risiko für Übergewicht oder auch Bluthochdruck, wenn man zu viel Salz isst.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Ernährungsexperten und Buchautoren Dr. Malte Rohbach und mit einer Nachricht von Norbert Simon, der uns aus der Eifel geschrieben hat als Milchbauer. Wir haben gerade über die Milch gesprochen und über die Gesundheit der Milch unter dem Strich. Und da fragt er, ist eigentlich Laktoseintoleranz, ist das tatsächlich jetzt irgendwie grassierend? Vor 30, 40 Jahren gab es das ja nicht, oder man hat nicht drüber geredet zumindest, oder ist das eine Modeerscheinung?
Also das ist teils so. Man muss immer unterscheiden, es gibt weltweit natürlich eine unterschiedliche Verteilung der Laktoseintoleranz. In der nördlichen Hemisphäre ist man weniger laktoseintolerant, also man kann sie besser verdauen. In den südlichen Hemisphären, auch in Äquatornähe, sind die Menschen etwas mehr laktoseintolerant, also sie können es etwas schlechter verdauen. Aber gerade hier in Deutschland, wo wir uns ja befinden, und das ist auch die relevante Information, sind die Menschen eigentlich seit den letzten 10 Jahren nicht laktoseintoleranter geworden. Das kann man schön nachsehen bei der Kranken- oder Gesundheitskostenabrechnung des Bundes. Diese Daten sind öffentlich, wo auch Laktose-Toleranz- oder Intoleranztests dann in den Krankenhäusern aufgeführt sind. Und man sieht, das ist ein minimaler Prozentsatz, dieses gestiegen ist auf der Nachkommastelle, einfach aber wegen auch der Bevölkerungsentwicklung. Und jeder, der auch selbst, wenn er eine nachgewiesene Intoleranz hat, meistens vertragen die Menschen noch ein Gläschen Milch. Also
okay.
Nur weil der Umsatz mit laktosefreien Produkten steigt, das trifft auch auf vegane Produkte bei, was dann häufig Journalisten als Indikator dafür nehmen, dass auch die Laktoseintoleranz oder auch die Anzahl der Veganer zunehmen, heißt es nicht, dass das auch tatsächlich faktisch so ist, sondern es ist nur die wirtschaftliche Entwicklung.
Sie haben vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, Kaffeeapotheke, die Bohne für mehr Gesundheit. Ist damit vom Tisch, dass der Kaffee irgendwie gesundheitsschädlich sei, komplett? Also es gab ja, nach dem, was ich so gelesen habe, die letzten Jahre ein Hin und Her zwischen Kaffee ist ein Genussmittel, das man wirklich nur in ganz begrenzten Maßen genießen sollte, bis hin zu, lese ich jetzt verstärkt, trink so viel Kaffee, wie du magst, es ist ein gesundes Gebräu.
Ja, also man kann zunächst einmal einfach den Freispruch erteilen, Kaffee ist auf keinen Fall gesundheitsschädlich, sondern wenn überhaupt, und auch das ist kein kausaler Zusammenhang, sondern das ist jetzt eben aufgrund der Auswertung sehr, sehr vieler Studien bekannt, wenn überhaupt, hat er dann positive Effekte, und zwar ein geringeres Risiko bei Kaffeetrinkern für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Demenz, für Lebererkrankungen, auch Krebserkrankungen inklusive vor allem Leberkrebs, auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bei Diabetes. Also da haben Kaffeetrinker statistisch gesehen immer ein geringeres Risiko. Und das Zweite ist, es kommt auch nicht drauf an, welcher Kaffee. Es gibt Mythen, die sagen jetzt, nur Filterkaffee sei gut. Es ist völlig wurscht, Hauptsache Kaffee, auch egal ob mit Milch oder ohne Milch oder ein verlängerter wie der Lungo in Italien oder der verlängerte in Österreich,
ja.
Mit Wasser etwas verlängert. Hauptsache Kaffee, fertig. Für alle, die Kaffee mögen.
Und das Wasser an sich ist auch überhaupt nicht zu unterschätzen als Element für das, was Sie in dem Buch versprechen, das Geheimnis des gesunden Alterns, wo wir schon vieles vom Geheimnis gelüftet haben. Wasser kann man auch nicht genug trinken quasi. Ne?
Kann man schon. Also es gab ja Sommer sogar eine Wasserintoxikation. Da ist jemand tatsächlich gestorben, weil er seinen Wasser-Elektrolythaushalt derart durcheinander gebracht hat, hat, glaube ich, 22 Liter an einem Tag getrunken.
Schafft ein normaler Mensch nicht.
Also 1,5 bis 2 Liter sind kein Problem. Ich sage deshalb, Wasser ist das beste Detox, weil diese komplette Detox-Diskussion.
Also Detox heißt Entgiftung.
Entgiftung.
Ja.
Daran sind wir Menschen auch seit Jahrmillionen gewohnt. Unsere Leber kann das perfekt. Und wenn wir dann zumindest für wasserlösliche Stoffe, aber auch bei fettlöslichen, die landen leider im Fettgewebe, da hilft auch kein Detox-Drink oder Smoothie, sondern Wasser, Wasser, Wasser. Weil wenn wir Wasser trinken, regen wir die Nierentätigkeit an und dann können alle Giftstoffe und was gemeinhin als Schlacken manchmal bezeichnet werden, wunderbar über den Urin ausgeschieden werden. Und zudem halten wir uns damit auch feucht von innen sozusagen. Ja. Mhm. Jeder, der eine schöne Haut will, der sollte auch genug trinken.
Klingt gut.
Und dann mit Creme von außen dafür sorgen, dass die Flüssigkeit nicht über die Haut schnellstmöglich wieder abgegeben wird. Aber alles andere ist, wenn es zum Thema Entgiftung geht, eigentlich Schwachsinn, wenn man es mal platt sagt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die Frage ist ja, wie alt wollen wir eigentlich damit werden? Und da gibt es interessante Studien. Tenor, wenn wir alle Zivilisationskrankheiten irgendwie minimieren, wie Herzinfarkte, wie Diabetes und ähnliche Dinge mehr, werden wir alle deutlich älter. Die Frage ist, wollen wir das auch? Würden wir das wollen?
Ja, also das ist natürlich eine ethisch-philosophische Frage. Wir könnten, also das hat mal die Ethikkommission der Bush-Regierung von W. Bush damals in den USA veröffentlicht, der Vorsitzende, der Leon Cass, so ein Bioethiker, und der hat ausgerechnet, wenn eben alle Amerikaner nicht mehr sterben würden wegen Herz-Kreislauf-Erkrankung, Demenz und so weiter, dann würden die 90 Jahre alt werden können. Momentan haben sie eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78. Hier in Deutschland könnte man 88 werden nach einer Studie des Heidelberger Krebsforschungszentrums. Das sind, sage ich mal, Spannbreiten. Da kann man sicherlich, wenn man auch bis zum 30. Lebensjahr dafür gesorgt hat, dass man möglichst viel Knochensubstanz aufgebaut hat. Man altert eigentlich ja seit der ersten Sekunde nach der Geburt. Das heißt, man muss eigentlich schon, bevor es mit dem Verfall losgeht, möglichst viel Substanz aufbauen, was Knochen und Muskeln und auch die sogenannte kognitive Reserve, also das Köpfchen betrifft, aufbauen, um dann lange davon zu zehren.
Und wir reden ja über Durchschnittswerte.
Ne?
Also das heißt dann 88 im Durchschnitt, heißt, da werden auch manche 115. Ne?
Könnte passieren.
Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Ja, wie gesagt, in diesen so plakativ Blue Zones genannten Regionen der Erde gibt es tatsächlich mehrere Hundertjährige. Aber das ist natürlich auch ein statistischer Faktor. Wenn man sich ansieht, in diesen bevölkerungsreichen Regionen Asiens, da werden in 10, 20, 30 Jahren die meisten Hundertjährigen leben. Das liegt aber einfach daran, dass auch dort hoffentlich keine Hungerskrisen mehr auftauchen oder politische Zerwürfnisse, die dann zu Kriegen oder sonstigen führen. Dann können sich Populationen stabil genetisch weiterentwickeln unter einer stabilen Versorgung mit Lebensmitteln. Und dann steigt die Lebenserwartung automatisch bei auch entsprechender Gesundheitsversorgung. Aber das muss alles Hand in Hand gehen. Und es gibt so eine schöne Replik aus dem Wirtschaftsmagazin Brand 1. Das heißt, was wäre, wenn wir ewig leben? Und da steht am Ende eigentlich, das wäre ziemlich blöd, nicht nur persönlich, sondern es würde ja sämtliche Sozialsysteme überlasten. Die Menschheit würde die Erde überbevölkern, mehr als es jetzt schon der Fall ist. Und in dem Sinne ist das eigentlich gar nicht erstrebenswert, sondern ich schreibe das kurz im Zitat am Anfang des Buches. Eigentlich ist es nur die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, die wir kennen. Danach ist es ja vorbei und die sollten wir einfach genießen.
Schönes Schlusswort. Dankeschön. Dr. Malte Rohbach, Ernährungsexperte. Sie haben eingangs der Sendung von Ihrem Fastfood-Ausflug berichtet auf der Fahrt von München nach Mainz. Und wenn Sie wieder zurück sind in München, kleine Lesestoff von mir. Sie sind Ernährungsexperte. Sie kochen auch gerne selber und
absolut,
Sie lesen
täglich
gerne. Und ich habe gedacht, da passt nichts besser als der Krimi Teufelsfrucht von Tom Hillenbrand. Ich hoffe, das kennen Sie nicht.
Nee.
Es handelt sich um einen Luxemburger Koch, Xavier Kiefer, der ist da der Protagonist. Und er erlebt aber alle möglichen Kriminalfälle. Aber im Buch geht es auch mal kulinarisch sehr sinnlich zu.
Also super.
Ich habe die Hoffnung, dass das was für Sie ist.
Für mich als Bücherwurm ist das auf jeden Fall was. Vielen Dank.
Danke für Ihren Besuch in Leute. Und zur Nachlektüre empfohlen, Das Geheimnis des gesunden Alterns. Buch von Leute-Gast Dr. Malte Rohbach. Alles Gute.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.